ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Raphael Seligmann. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Schriftsteller, Journalist, Politologe. Sie schreiben Essays, Romane, Sachbücher. Was ist denn eigentlich, wenn Sie schreiben, Ihr größter Antrieb?
Ganz einfach. Ich schreibe die Wahrheit. Ich bemühe mich, die Wahrheit zu schreiben. Das ist nicht immer in Mode, aber das habe ich schon als Kind versucht. Ich bin auch verprügelt worden, ist mir egal. Ich versuche, die Wahrheit, so wie ich sie begreife, niederzuschreiben und dann eine Diskussion zu führen.
Es heißt ja immer, jeder hat seine eigene Wahrheit, ne?
Ja, aber es gibt auch objektive Fakten. Es gibt Fakten, wenn ein Krieg stattfindet, wenn es Tote gibt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer führt einen Krieg? Es ist auch ein Fakt, zum Beispiel, dass Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Es ist ein Fakt, dass Herr Putin die Ukraine überfallen hat. Da kann Telegram und Radio Russia noch so viel erzählen. Das sind Fakten und die muss man erst mal festhalten. Und dann kann man drüber diskutieren.
Sie haben jetzt gerade TikTok erwähnt. Heißt das, Sie schreiben an gegen sogenannte Social Media?
Ich schreibe nicht an gegen, sondern ich schreibe das, was ich als richtig ansehe.
Sie haben gerade auch gesagt, ja, das haben Sie als Kind schon gemacht und seien dafür verprügelt worden. Sie sind in Israel geboren, kamen mit 10 Jahren nach Deutschland. Da gab es den Staat Israel gerade mal 1 Jahr. Was war der Grund für Ihre Eltern, nach Deutschland zurückzukehren? Es war ja das Land der Täter.
Ja, es gab 2 Gründe. A, mein Vater hat sich immer ins Schwäbische gesehnt. Wir kommen aus Ichenhausen, also zwischen Augsburg und Ulm, bayerischen Schwaben. Und das Zweite, mein Vater kam in Israel in dieser orientalischen Basar-Mentalität nicht klar. Er war ein deutscher Spießer und brauchte seine festen Regeln.
Wie war es für Ihre Mutter?
Meine Mutter wollte unter gar keinen Umständen nach Deutschland. Aber damals war es keine Option, irgendwelche Sozialleistungen zu nehmen. Und da hat mein Vater gesagt, in Deutschland komme ich zurecht. Und da ist er auch als kaufmännischer Angestellter zurechtgekommen.
Wie viele Menschen hatten Ihre Eltern verloren während der Zeit der Verfolgung der Juden in Deutschland?
Ich spreche nicht vom Verloren, die sind umgebracht worden, ja. Die sind ermordet worden. Jeweils mehr als die Hälfte der Familie. Und meine Mutter ist darüber nie hinweggekommen. Mein Vater dagegen, dem gelang es, seine Eltern und Geschwister nach Palästina, damals heute Israel, zu retten. Und er war dadurch freier von dieser Holocaust-Traumatisierung. Aber bei meiner Mutter war es ganz, ganz schwer. Sie sagte immer, ich darf doch meine Geschwister, meine umgebrachten Geschwister nicht im Stich lassen. Und sie hat sich dann wieder eingelebt. Sie kam ja aus Berlin, aber es war sehr, sehr schwer.
Wie war es für Sie als 10-Jähriger, wenn man draußen seinen Fußball spielen? Sie haben Freunde in Israel zurücklassen müssen.
Es war schwierig. Ich bin mit Deutsch aufgewachsen, Deutsch und Ivrit, Hebräisch. Aber ich konnte nicht schreiben und lesen, also jedenfalls nicht Deutsch. Und in der Schule war ich plötzlich der Jude. In Israel war ich einfach ein Kind. Und dann kam mir so die Idee, gut, die alten Lehrer und so, das sind Nazis. Aber in 20, 25 Jahren sind die tot oder sind in Rente, sind alte Leute. Und dann wird der Antisemitismus endgültig verschwinden. Was man heute mit Erschütterung sehen muss, ist, dass der Antisemitismus wieder erwacht und jeden Anlass nimmt. In Deutschland, Gott sei Dank, ein Stück weniger. In den islamischen Ländern viel, viel schlimmer, in denen die Leute aufgehetzt werden zur Judenfeindschaft, teilweise in den USA. Also es geht ja nicht um Juden. Wer gegen Juden ist, ist auch gegen sexuelle Minderheiten. Der ist gegen Frauen, der ist gegen Andersrassige. Und ich finde, die Juden sind nicht mehr als ein Seismograf. Wenn es den Juden schlecht geht, geht es der Freiheit in den Ländern schlecht.
Ich habe noch eine Geschichte von Ihnen im Kopf, die fand ich sehr eindrücklich. Vielleicht wollen Sie das teilen mit den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Als es damals auf Klassenfahrt ging, um das ehemalige KZ in Dachau zu besuchen. Es war für Sie eine verunglückte Klassenfahrt. Warum?
Ja, wir wurden natürlich von den hilflosen Lehrern in das ehemalige Konzentrationslager geschleppt sozusagen und auch in eine Gaskammer. Und dann sagte einer plötzlich, das war doch gar keine Gaskammer, das ist alles Schwindel. Und dann sagte ich, also du meinst wie eine Hollywood-Kulisse für einen Western. Und alle fingen an zu lachen, weil sie angespannt war, nicht aus Bosheit. Und als ich dann nach Hause kam, meine Mutter hat uns begleitet, uneingeladen, und dann sagte sie, schämst du dich nicht, du hast meine Geschwister, die in einer Gaskammer umgebracht wurden, verraten. Und sie hat mir ein furchtbar schlechtes Gewissen gemacht. Sie hat getrauert, sie konnte es nicht wahrhaben. Aber was ich getan habe, ich wollte einfach mit den anderen lachen. Ich wollte diese Spannung, diese Betroffenheit, gesagt, das ist furchtbar und alle sind betroffen. Und ich wollte nicht als der Trauerkloß dastehen. Kein Mensch, weder die anderen noch ich, wollte uns über die Toten lustig machen, sondern einfach diese Spannung brechen. Und wir dürfen nicht bei Betroffenheit stehen bleiben. Ich habe mal einen Spiegel Essay geschrieben, Republik der Betroffenen. Betroffenheit bringt gar nichts. Worte, Worte, keine Taten, sagt Heinrich Heine. Wir müssen Taten vollbringen, aber keine Betroffenheit produzieren.
Und deswegen gehen Sie auch immer wieder in die Praxis und schauen und analysieren, welchen Stand haben wir aktuell und was können wir als Gesellschaft tun? Sie haben jetzt gerade ein Buch geschrieben über Brandstifter und ihre Mitläufer. Und das Zitat zu Beginn aus Shakespeares King Lear, das ist die Plage der Zeit, in der Verrückte Blinde führen. An wen haben Sie denn dabei ganz besonders gedacht?
An uns alle. Das ist Politik. Verrückte gab es immer und wird es immer geben. Einen stellungslosen Maler, wie Hitler, einen egozentrischen Milliardär wie Trump, einen abgehalfterten Geheimdienstler wie Putin. Aber sie bringen es fertig, die Gesellschaft aufzuwiegeln, aufzuhetzen, zu spalten. Dass auch Netanyahu in Israel ein furchtbares Verbrechen zu nehmen als Anlass für einen Krieg, statt zu überlegen, wie bringe ich wieder Frieden in die Region. Und diese Verrückten sind die Politiker und die Blinde sind wir. Und wir müssen versuchen, alles zu tun, um wieder zu sehen, um zu sehen, was die Fakten sind.
Raphael Seligmann bei uns in SWR1 Leute. Sie haben über Brandstifter und ihre Mitläufer geschrieben. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, aber niemand hätte es ja ohne die Mitläufer geschafft. Dennoch, die holt sich ja nicht jeder gleich. Das ist ganz interessant, wie Sie auch das analysieren. Xi hat die KP, Putin Oligarchen. Erdogan setzt erstmal auf Täuschung durch vorgespielte Demokratie. Wie ist es in Israel bei Netanyahu?
Netanyahu versteht es wie die meisten Demagogen sehr gut, vor allem die Ängste der Menschen anzusprechen. Und Israel existiert jetzt 75 Jahre. Es gab keinen Monat, in dem es nicht Anschläge, Kriege, Drohung gab, also Iran, die Revolution seit 40 Jahren. Das erste Ziel ist nicht, dass es den Bürgern in Iran gut geht, sondern die Vernichtung des zionistischen Landes. Und Bibi Netanyahu, wie er von allen dort genannt wird, gibt sich als oder gab sich als Mr. Sicherheit. Wenn ihr mich wählt, dann habt ihr Sicherheit. Und wir haben gesehen, er hat nichts getan, er hat nichts Effektives getan. Und auf diese Weise war Israel unvorbereitet für die größte Katastrophe in seiner Geschichte.
Der Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, die Reaktion Israels, die steht jetzt immer mehr in der Kritik. Können Sie es nachvollziehen?
Selbstverständlich. Die Menschen wollen Frieden. Und wenn man sieht, was in Gaza an Zerstörung passiert, Krieg ist ein Akt der Gewalt, wie Clausewitz sagt. Man will Frieden und Israel kann sich diesen Krieg nicht länger erlauben. Und vor allem, es sterben jeden Tag Menschen da drin, ohne dass man dem Frieden näher kommt. Man kann nicht von heute auf morgen Frieden schaffen, auch wenn die Waffen schweigen. Aber das Schweigen der Waffen muss ein erster Schritt sein und die Freilassung der Geiseln. Vergessen wir nicht, das war auch der Anlass des Krieges, dass 250 Geiseln genommen wurden, über 100 wurden ausgetauscht und immer noch über 100 Geiseln sind in Haft der Hamas, werden missbraucht, werden gefoltert. Man will einfach, und es muss dazu kommen, ein Schweigen der Waffen und eine Freilassung der Geiseln.
Die schwierige Frage ist, wie kann man dahin kommen? Die Kritik international an Netanyahu wird lauter. Dennoch gibt es Stimmen, die sagen, er braucht diesen Krieg, um überhaupt im Amt zu bleiben. Wie sehen Sie das?
Ich will mich jetzt nicht in die Feinheiten oder Grobheiten der israelischen Innenpolitik begeben. Aber auch in Israel wächst der Druck zu einem Waffenstillstand. Und drum wäre es so wichtig, Amerika übt Druck auf Israel aus, auch Deutschland übrigens, die Waffen schweigen zu lassen. Aber gleichzeitig muss man auf die Hamas Druck ausüben, endlich die Geiseln freizulassen, damit der Anlass zu diesem Krieg wegfällt. Und dann muss man daran arbeiten, einen Rahmen eines Nichtkriegs, eines stabilen Nichtkriegs erstmal zu schaffen, um später auszuholen, einen Frieden zu schaffen. Ein Frieden zwischen Juden und Deutschen war möglich. Ein Frieden zwischen den deutschen und französischen Erbfeinden war möglich. Und es muss auch ein Frieden zwischen Juden und Arabern in Israel-Palästina stattfinden.
Sie haben Familie und Freunde in Israel. Was hören Sie denn aktuell von dort?
Sorgen. Meine Tochter hat 4 Kinder, also meine Enkelkinder, hat einen Mann, der glücklicherweise keinen Reservedienst mehr leisten muss, weil er schon über 40 ist. Aber meine Tochter macht sich Sorgen. Wenn ich durch Israel gehe, sehe ich die leeren Strandcafés. Es herrscht eine Depression. Man sieht keinen Ausweg. Und es genügt eben nicht, dass nur eine Seite sagt, wir wollen Frieden, sondern wir brauchen wirklich die internationalen Kräfte wie die Vereinigten Staaten, wie Deutschland, wie Europa, die auch glaubwürdig einen Frieden wollen und einen Frieden herbeiführen können.
Die Menschen wünschen sich Frieden. Wie sieht denn jetzt der Alltag aus? Was hören Sie von dort? Es ist vermutlich nichts mehr so wie vor dem Angriff der Hamas.
Ja, die Leute haben Angst. Es kann jeden Tag und gibt auch teilweise Raketenanschläge. Ich denke auch gleichzeitig, was im Gazastreifen passiert, wo Bombenangriffe und Militärangriffe stattfinden. Ich sehe, dass 5% der Israelis aus dem Norden, also weil der Norden wird auch beschossen von der radikalen Hisbollah, am Rande des Gazastreifens, das ist alles evakuiert. Israel ist im Ausnahmezustand. Also da braucht Israel in meinen Augen keine großartigen Belehrungen und schon keine Beschimpfung als Völkermörder. Also der Vergleich zu den Nazis, der ist pervers in meinen Augen, sondern man muss beide Kräfte nehmen, an einen Palästinenser, ich spreche nicht von der Hamas, aber von der palästinensischen Autonomiebehörde, von glaubwürdigen palästinensischen Vertretern und zumindest einen Waffenstillstand herbeiführen.
Die Frage ist, wie können da Kräfte der Diplomatie aussehen? Wenn man an die Geschichte denkt, an die Osloer Verträge, hat anfangs auch niemand so wirklich glauben können. Was könnte diesmal eine Kraft sein, die für Frieden sorgen kann?
Eine Kraft könnte erstmal sein, dass die Waffen schweigen, dass die Menschen genug zu essen haben im Gazastreifen, dass in Israel keine Angriffe herrschen. Einfach eine gewisse Grundsicherheit. Dann geht, Entschuldigung, dann findet man ein Stück weiter zum Frieden. Ja. Zumindest, man kommt aus dem seelischen Ausnahmezustand heraus.
Raphael Seligmann bei uns in SWR1 Leute. Sie schreiben über Brandstifter und ihre Mitläufer, über Putin, Trump oder Erdogan. Welchen Stellenwert hat denn die Diplomatie?
Wenn man Diplomatie richtig betreibt, einen enorm großen. Allerdings sollte man sich da an Henry Kissinger halten, den soeben 100-jährig verstorbenen deutsch-amerikanischen Außenminister, der sagt, Diplomatie beginnt mit einer gnadenlosen Bestandsaufnahme. Also das ist ja auch die Gefahr von autoritären Herrschern wie Putin, wie Trump, wie Erdogan, wie Netanyahu, die dann alles wissen, die gar nicht mehr auf objektive Fachleute hören. Und wir wissen einfach, dass Kriege keine Lösung zwischenstaatlicher Probleme sind. Also sagt Kissinger ganz nüchtern, beispielsweise, Amerika hat den Vietnamkrieg verloren. Punkt aus. Daraus müssen wir die Konsequenzen ziehen. Ich wünschte mir, Netanyahu würde sagen, wir haben den Gazakrieg verloren. Er begann furchtbar mit einem Massaker. Wir haben Gewalt eingesetzt. Es sind über 30.000 Palästinenser umgekommen dabei. Aber jetzt muss es ein Ende haben. Auch Putin. Putin muss begreifen, dass dieser Krieg gegen die Ukraine, dieser Angriffskrieg, Russland immer schwächer macht, immer mehr abhängig von China, von Iran, von Nordkorea, dass es für die Leute in Russland schlecht ist. Und drum ist Diplomatie so wichtig, zu sehen, was kann ich machen, um Konflikte beizulegen. Aber das ist natürlich die Gefahr. Brandstifter wollen ja Konflikte nicht beilegen.
Sie sagten zu Beginn der Sendung, das Ziel von Brandstiftern ist es, eine Gesellschaft zu spalten. Und auch Henry Kissinger war ja auch mit seinem Vorgehen und Entscheidung auch politisch teilweise sehr umstritten. Aber vielleicht haben Sie auch positive Beispiele für eine gelungene Demokratie und Diplomatie, wenn wir da mal auf Beispiele in der Geschichte Deutschlands schauen.
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Man hat das für den Leuten eingeredet, das ist eine Erbfeindschaft. Aber sogar Kissinger mit all seinem Zynismus hat dazu beigetragen, das Verhältnis der USA zu China zu entspannen, die berühmte Détente, und den Abzug Amerikas aus Vietnam herbeizuführen. Mit Zynismus, mit allem, aber einfach intellektuell zu begreifen, ein Krieg ist nur destruktiv, außer für Rüstungsfabrikanten.
Lassen sich denn Brandstifter überhaupt umstimmen? Haben Sie dafür Beispiele gefunden?
Nein, es gibt allerdings Brandstifter, die einfach schlau sind. Das sind Verbrecher wie andere, aber die sind schlau. Zum Beispiel General Franco, der spanische Diktator. Er hat sich von dem Faschisten Mussolini und vom Nazi Hitler an die Macht helfen lassen. Aber als Hitler dann 1940 von ihm verlangt hat, helf doch mit, die bösen Bolschewisten zu besiegen, hat er gesagt, ja, würde ich im Prinzip sehr gerne, aber mir fehlen die Leute, mir fehlen die Waffen und, und. Er war ein Zyniker. Oder General Pinochet, der innenpolitisch ein Monster war, aber er hat sich nie in einen Krieg mit Argentinien ziehen lassen, was die argentinische Militärjunta versucht hat. Also man kann allein mit Verstand schon viel Schlimmes verhindern.
Wenn wir jetzt auf Brandstifter gucken, innerhalb von Demokratien. Demokratien sind ja manchmal stabiler, manchmal unstabiler. Ja. Wie wichtig ist da eine stabile Demokratie?
Eine stabile Demokratie kann das A und O sein. Also viele Leute, nicht nur Jüngere, glauben, ja, Demokratie ist ein Geschenk, wir sind in einer Demokratie aufgewachsen und das wird ewig so bleiben. Nichts wird ewig so bleiben. Kein Tag bleibt ewig, kein schönes Wetter bleibt ewig und auch keine Demokratie bleibt ewig, wenn man sie nicht stabilisiert. Ein Motor muss geölt und gepflegt werden und eine Demokratie braucht die Mitwirkung der Leute.
Wie gelingt es, die Demokratie zu stabilisieren? Man muss sie erhalten und verteidigen. Wo sehen Sie das denn aktuell?
Ich sehe es überall. Aber vielleicht lassen Sie uns konkreter werden. Es gibt Säulen, die die Demokratie stabilisieren. Das ist einmal eine unabhängige Presse, das, was wir jetzt heute hier machen. Ich kann sagen, was ich will. Sie machen mir keine Vorschriften, sonst würde ich auch nicht mitmachen. Eine unabhängige Justiz, dass man weiß, ich kann mich auf die Rechtsprechung verlassen. Eine effektive Beamtenschaft, die nicht korrupt ist, ebenso Politiker. Und dann, was mir sehr wichtig war, vielleicht mich nicht populär macht, ein soziales Ja. Um Menschen zu zeigen, es ist nicht alles umsonst. Das ist kein Free Lunch. Du gehst in die Schule umsonst, du studierst umsonst, du kriegst später deine Bezüge und Hilfe. Aber du sollst auch was der Gesellschaft geben. Soziale Dienste. Es soll nicht jeder und es muss nicht jeder zum Militär. Aber man kann in Krankenhäusern arbeiten, man kann in der Verwaltung arbeiten, man kann Alte unterstützen, Junge, Zuwanderer, Süchtige. Man kann, um es kurz zu machen, Menschen helfen, sie dem Staat näher zu bringen.
Über die Demokratie wird an der Wahlurne entschieden. Jetzt wird der Anteil der Nichtwähler immer größer. Welche Ursachen machen Sie dafür aus?
Weil man überhaupt nicht mehr sie erkennen kann und erkennen will, vor allem, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Und wenn man jemand sagen würde, nach der Berufsausbildung, nach der Schule, jetzt geh mal ein Jahr lang 9 Krankenhaus täglich. Oder helfe mal älteren Menschen, helfe Behinderten. Dann merkt man, oho, das hat seinen Preis. Dann ist der Gang zur Wahlurne plötzlich eine Kleinigkeit. Aber wenn immer weniger verlangt wird, dann ist man auch immer weniger bereit zu leisten. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ach, Corona hat es gar nicht gegeben. Oder Wahlen, ach, die sagen, mach mal Frieden. Die und die Partei sagt das, das hat keine Kosten. Dass das die Freiheit kostet, dass das die Menschenwürde kostet, wird verschwiegen.
Das heißt, ein verpflichtendes soziales Ja wäre dienlich zur Stärkung der Demokratie?
Nicht der Demokratie, aber auch der gesellschaftlichen Verantwortung. Und zwar nicht nur für Männer oder nicht nur für Frauen. Frauen waren bis jetzt immer das Arbeitstier in der Familie. Die hatte einen Haushalt, die hatte die Kinder und der Mann ging zur Arbeit. Diese Teilung müssen wir jetzt aufheben. Frauen sollen mitarbeiten und sollen sich auch ihre Rechte und Pflichten in der Gesellschaft bewusst sein.
Ja, und um diese Rechte und Pflichten erfüllen zu können, brauche ich auch erstmal einen gewissen Lebensstandard, denn die aktuelle Forschung sagt, je ärmer ein Wahlkreis oder ein Stadtteil ist, desto niedriger fällt die Wahlbeteiligung dort aus. Also Menschen haben einfach andere Probleme, andere Sorgen. Und der Wille, sich an der Demokratie zu beteiligen, hat also ganz viel mit der eigenen Lebenssituation zu tun. Ja. Jetzt müssen wir uns allerdings eher daran gewöhnen, dass es uns in Zukunft wirtschaftlich nicht mehr so gut geht. Wie lässt sich dem also begegnen?
Ganz simpel, durch eine gewisse, nicht nur durch eine gewisse, durch die Bereitschaft, für die Gesellschaft einzutreten, nicht nur für sich selbst. Wenn ich auch für die Gesellschaft eintrete, schauen Sie sich das soziale Netz in Deutschland an, die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben jetzt durch die Bevölkerungsschrumpfung einen gewissen Fachkräftemangel und so weiter. Aber verglichen mit 90% der Welt haben wir eine tolle wirtschaftliche Infrastruktur, ein tolles soziales Netz mit allen Schwächen. Wir werden nie alle Leute ins Schlaraffenland bringen. Wollen wir auch gar nicht. Die Leute sollen sich ruhig ein bisschen anstrengen. Das macht auch Spaß. Aber man soll sich bewusst sein, und das ist der Hintergedanke meines Buches, dass es Freiheit nicht zum Nulltarif gibt. Man muss für die Freiheit eintreten. Und wenn wir das tun, dann haben die Brandstifter schlechte Karten.
Ja, wir wollen über Lösungen sprechen, denn die Unzufriedenheit über die Politik in Deutschland bei uns ist groß. Der Anteil der Nichtwähler wächst. Dazu Sorgen über Inflation, Migration, Armut, Extremismus. Wenn Sie wieder Politikberater wären, Sie waren das Anfang der 80er Jahre damals in Bonn, was würden Sie denn heute einem Bundeskanzler Scholz raten?
Aus sich herauszugehen, die Leute direkt anzusprechen. Er ist bestimmt ein tüchtiger Administrator, ein Verwalter. Aber die Menschen möchten direkt angesprochen werden. Ein gutes Beispiel ist Herr Pistorius. Der ist einige Monate Verteidigungsminister. Er hat noch keine, Gott sei Dank, arge Dinge bewegen müssen. Aber er spricht die Leute an, er spricht die Soldaten an, er spricht die Bürger an. Man muss erklären, man muss auf die Leute zugehen. Man muss den Leuten Selbstbewusstsein geben. Man muss, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Deutschlands Wohlstand beruht auf mittelständischen Betrieben. Wir müssen die Facharbeiter pflegen. Wir müssen die kleinen Unternehmer, kleinen und mittleren Unternehmer pflegen und nicht durch immer neue Vorschriften ausbeuten. Das ist entscheidend. Wir müssen uns auch überlegen, als Volkswirtschaft, wie hoch können wir unseren Energiepreis gestalten? Also in den Vereinigten Staaten kostet eine Kilowattstunde 4 Cent. In Deutschland kostet sie 24 Cent. Ein Teil der energieintensiven Industrie droht abzuwandern. Aber das Wichtigste ist, die Menschen mitzunehmen.
Jetzt haben Sie viele Punkte angesprochen, ganz vorneweg die Kommunikation. Die Frage ist nur, was Worte erreichen können. Denn als wichtigsten Grund für eine Nichtwahl gaben Befragte an, dass ich eh nichts ändere und sie kein Politiker überzeuge. Haben Sie da eine Idee, wie sich das ändern lässt? Hat die Politik womöglich den Bezug zu den Bürgerinnen und Bürgern verloren?
Beide. Die Politik zu den Bürgern und die Bürger zu der Politik. Natürlich kann ich Parteien wählen, die mir alles versprechen. Und ich weiß, wenn ich mir die Geschichte ansehe, am Ende werden sie alles kaputt machen. Die Nazis haben auch alles versprochen. Am Ende war Deutschland ein Trümmerfeld. Aber ich muss als Politiker mir überlegen, nicht wie Frau Merkel, die immer ihre Morgenrunde hatte und sagte, wie sind die Meinungsumfragen, genauso mache ich das. Gut, die Leute wollen Ausstieg aus der Kernenergie, da mache ich das. Dass Deutschland jetzt dadurch sehr hohe Energiekosten hat, das muss sie ja jetzt nicht mehr direkt interessieren, sollte sie aber interessieren. Ich meine, Politiker müssen in einen ständigen Dialog mit den Bürgern treten und nicht wie der Bundespräsident, der guten Willens ist. Ich kenne ihn, er ist wirklich guten Willens, aber er ist kein Volksredner. Das kann passieren. Aber da müsste wenigstens der Kanzler jemand sein, der die Bürger direkt anspricht, der konkrete Beispiele gibt, wie man Bürgern hilft. Ein ganz simples Beispiel. In Israel hat jeder Bürger ab 75 freie Fahrt auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln.
Gibt es, glaube ich, in Luxemburg beispielsweise auch.
In Luxemburg auch. Israel ist ein ärmeres Land als Luxemburg. Es geht, es kostet keine Milliarden. Aber die Elternbürger merken das. Dass Kinder mitgenommen werden, dass es wieder Spaß macht, ich sage das bewusst, stolz, Deutsche zu sein. Dass das nicht, es wird ja teilweise heute so getan, als ob das ein Fluch ist, Deutscher zu sein. Nein, wir sind Deutsche, wir haben was geleistet, wir helfen der ganzen Welt und da müssen wir uns nicht ständig schämen. Also dieses, als ob es eine Schande wäre, einen Wohlstand aufgebaut zu haben und anderen zu helfen. Nein, man kann durchaus nicht prahlerisch, aber zufrieden und auch stolz sein, dass man etwas für dieses Land leistet.
Sie haben erstmal eine Handwerkerlehre gemacht. Sind Sie zu Hause derjenige, der solche Aufgaben dann übernimmt?
Ja, weil es meine Frau noch schlechter kann. aber ich bin damals in eine Lehre gesteckt worden unter falschen Vorzeichen. Einfach, der ist für die Schule zu dumm, stecken wir ihn in eine Lehre. Und das ist in meinen Augen was vollkommen Falsches. Ein Handwerk hat goldenen Boden. Es kann großen Spaß machen, aber da hätte ich etwas machen sollen, das mehr meinen Neigungen entspricht. Und Fernsehtechniker war nicht unbedingt mein Hobby, meine Stärke.
Ja, ist ja manchmal schön, einfach auch etwas ausprobieren zu dürfen, sich die Zeit dafür zu nehmen. Wobei das Credo von Ihnen ist ja wirklich, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Wo haben Sie Erfahrungen gemacht, dass das einfach gut funktioniert?
Als ich Verantwortung übernehmen durfte, im Studentenverband, als ich mich um andere Leute kümmern konnte. Eine Sache in meinem Beruf hat mir großen Spaß gemacht. Als Fernsehtechniker kommt man ja in alle Haushaltungen. Man lernt alle Leute kennen, vom Millionär bis zum Sozialhilfeempfänger. Dabei stellt man fest, das Klischee stimmt. Der Millionär gab einem damals 20 Pfennige und ärmere Leute gaben einem teilweise 2 oder gab 5 Mark. Das war damals ein Vermögen. Also die, überall, wo ich helfen konnte, später als Chefredakteur, dass man sagt, du kannst es. Setz dich mal in Ruhe hin, schreib das. Du musst nicht alle die Welt neu erfinden. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Und dann muss man etwas wissen. Also zumindest ich, aber auch die meisten Menschen. Wir sind nicht alle edle Wesen. Also Büchner sagt, was ist es, das uns stehlen, lügen, brandschatzen lässt. Also das steckt in jedem von uns drin.
Sowohl gut als auch böse
genau.
Ist in uns drin. Einfach deswegen sind wir Mensch. Ja.
Deshalb sind wir Mensch und deshalb, das sollte uns vielleicht vom Affen oder vom Krokodil unterscheiden, wir haben auch einen Verstand, wir haben eine Ethik, wir haben Religionen. Darauf sollte man sich besinnen. Den Nächsten zu lieben. Man kann nicht jeden Menschen lieben, aber man kann hin und wieder Menschen helfen, sie im Beruf fördern, sie als Staatsbürger fördern. Manchmal auch nur, wenn es die Tür aufhalten ist oder manchmal ein Schnorrer meiner Tochter schilt mich, weil ich gerne Schnorrern gebe. Aber ich sage, mein Großvater hat gesagt, wenn jemand bettelt, dann braucht er. Und dann gibt man ihm was. Egal, ob er es dann versäuft oder nicht. Ich bin nicht der Moralschiedsrichter von anderen.
Wobei, wenn man jetzt auf das Menschliche mal guckt, wenn Kritik kommt, dann wollen Leute das ungern hören. Das haben Sie auch mal gesagt. Sind wir da vielleicht einfach auch zu bequem geworden, weil es uns so lange so gut gegangen ist? Ist das vielleicht etwas, was man so als Selbstkritik mitnehmen kann?
Sicher, aber gleichzeitig sehe ich tolle Sachen. Ihnen hat gerade eine Hörerin geschrieben, die freiwillig Menschen hilft. Wir sehen die Tafeln, in denen Menschen Bedürftigen Essen gegeben wird. Wir erleben das ständig, dass Leute krank besuchen, dass man Schülern umsonst Nachhilfe gibt. Was mir missfällt, ist dieses sich ausruhen und jammern. Heinrich Heine sagte immer, Worte, Worte, keine Taten. Geliebte Puppe, das steht auch noch drin. Also man soll was tun. Nicht nur da sitzen und jammern und mosern, sondern eine Kleinigkeit, wenn es wirklich eine Kleinigkeit ist, wenn man jemandem 1 Euro schenkt oder wenn man mal einen Schüler mal etwas erklärt. Ich nehme es ja auch in Anspruch, also ich bin zu dumm, um mir ein Kompi einzurichten. Aber davon lebt eine Gesellschaft, dass eine Solidarität zwischen den Bürgern herrscht.
Danke für den Besuch.
Danke. Ihnen, es hat mir großen Spaß bereitet.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.